Herzlich willkommen zur 91. Ausgabe Trash Talk Patriots. Heute zum Preview des Raiders-Spiel. Wir haben am Sonntag kurz nach 10 das wichtige Auswärtsspiel. Die 7-6 Patriots treffen auf die 5-8 Raiders. Ich darf ganz herzlich erstmal den Frank begrüßen. Guten Abend.
Ja, hallo in die Runde, wie immer.
Und dann haben wir heute einen Gast aus der Raiders Nation, nämlich den Randy Edmund der Raider Nation Germany und auch Mitglied bei der TNBC. Was sich hinter diesem Buchstaben-Lettercode verbirgt, wirst du uns gleich erzählen. Lieber Randy, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Stell dich doch ganz kurz mal vor. Wer bist du? Wie bist du zu den Raiders gekommen, mein Lieber?
Hi. Ja, wie gesagt, ich bin der Randy, wohne außerhalb Nürnberg. Raiders-Fan bin ich seit 1992. Damals meine erste Starterjacke geholt. Raiders-Fan geworden. Bo Jackson mit Baseball verbunden, da ich Baseball gespielt habe. Und da die Farben auch noch gleich waren von den White Sox und den Raiders, bin ich halt zu den Raiders gekommen. Zu TNBC. Die Buchstaben stehen für den Nation Booster Club. Ist von Dallas, Texas raus. In Deutschland wurde es erfunden in 2020. Sind wir hier rüber gekommen. Ich bin ein Mitglied seit einem Jahr von einem Freund, der es mir zeigt. Und da ich von Texas bin und ich war drüben auch in der Booster Club, habe ich gedacht, okay, machen wir das. Und ja, wir sind jetzt ja, glaube ich, so 20 Fans von Deutschland und Österreich. Wir treffen uns ab und zu. Wir waren in München beim Footballspiel, waren wir. Wir waren in Wien bei den Vikings und Tirol Raiders Spiel. Es ist einfach eine Gruppe von Raider Fans, wo einfach ab und zu abhängen.
Man hört an deiner Stimme, dass du einen bayerischen Akzent mit einem amerikanischen Akzent verbindest. Sehr spannende Mischung auf jeden Fall. Sag uns doch mal was zu deinen Hintergründen, mein Lieber.
Also ich sage, es ist immer mein fränkischer, texanischer Akzent. Ich bin Halb-Ami, habe insgesamt 24 Jahre in Deutschland gewohnt, 18 Jahre in den Staaten gewohnt, hauptsächlich 13 Jahre in Texas, in Dallas. Alles genau, bei Cowboys halt. Ich bin ein Soldatenkind, hin und her zwischen Ami-Schule, deutsche Schule und irgendwann sind beide Sprachen mal halt stecken geblieben.
Sehr gut. Und sag nie wieder zu einem Franken, dass er einen bayerischen Akzent hat. Das ist schon mal als erstes der Ofen aus.
Das stimmt.
Du kannst froh sein, dass das nicht 100% Franke ist, sondern dass da noch Ami mit drin ist. Sonst hätte er jetzt schon aufgelegt. Du hättest gesagt, macht euren Scheiß allein.
Das ist leider ein Klick. Ja, also du bist Texaner auch zwischendurch gewesen, nicht zu den Cowboys und den Texans rübergewandert, bei Raiders Fan geblieben. Ja, sehr cool, herzlich willkommen. Wir wollen heute über das Spiel sprechen. Gehen wir einfach mal gleich rein in die erste Frage. Uns interessiert natürlich, wie sich das Raiders-Team zu 2021 verändert hat. Also was waren für dich die wichtigsten Moves in der Free Agency und im Draft?
Also ich glaube, der erste große Move war der Head Coach. Wir haben jemanden gebraucht, der sich auskennt, der wo was Neues erfindet. Weil nach dem Gruden, das Gameplan war schon ein bisschen veraltet. Das hat man auch gesehen. Jeder hat gewusst, wie er spielt. Jetzt haben wir halt jemanden von euch weggenommen, wo wir denken, der ist besser. Der mit Patriots gewonnen hat die letzten Jahre lang. Dann kam der McDaniels zu uns rüber. Dann kam der Management Sigler noch dazu. Und das Erste, was die gemacht haben, war ja, Adams von Green Bay loszureißen. Ich meine, das ist das größte Free Agency Move, wo wir bei Raiders, glaube ich, seit Randy Moss gesehen haben. Ein Top-Spieler, was wir gebraucht haben. Der zweite große Spieler war der Jones von den Cardinals. Den haben wir auch weggeholt. Der war Sack Leader letztes Jahr. Und das waren jetzt die Top-Zugänge, wo ich in meiner Meinung, wo ich mich gefreut habe, wo ich richtig Bock und Lust hatte in Offseason.
Ja, sehr cool. Vielleicht da nochmal die Frage, du hast gesagt, du hast dich mega gefreut über die größeren Moves. Wie war denn so die Erwartungshaltung in der Offseason bei euch nach diesen Verpflichtungen?
Also auf Papier gesehen, die Raiders in der Offseason top. Wir müssten mit den Chiefs mithalten können. Erst recht nach den Nachrichten, wo dann der Receiver nach Miami gegangen ist. Und dann standen wir da und haben gedacht, ey, top. ja, ist okay, dass die Broncos haben halt ihr Quarterback geholt, schön und gut. Wir haben ein Quarterback, wir haben einen Receiver jetzt, wir haben Jacobs im Running Back, wir haben den Deutschen geholt, den Fullback zum Blocken. Wir haben eigentlich jetzt eine komplette Mannschaft auf Papier vor der Saison. Also war unsere Erwartung schon 1-2 in der Division und dann Playoffs.
Ja, du hast ihn angesprochen, den Fullback, Jakob Johnson von uns. Also man sagt ja auch Patriots West, lustigerweise zu den Raiders aktuell. Also aktuell 9 im Coaching bzw. Management Staff und 12 Spieler, die mal bei den Patriots waren. Und darunter ist natürlich Jakob Johnson. Der, Fabi, willst du es raushauen?
Der heute Geburtstag hat. Alles Gute in dem Sinne an dich, Jakob, falls du auch mal bei uns reinhörst.
Genau, wie immer wird er das Ganze verfolgen. Jakob Johnson, heute Geburtstag.
Im Meeting in der letzten Reihe erwischt, mit den AirPods im Ohr, Trash Talk Patriots gehört, heute die Preview. Nein, alles Gute an dich, wenn du es hörst. Ich habe dir bei Twitter schon die besten Glückwünsche rübergesendet. Aber zurück zu dir, Frank.
Ja, ich vor lauter Geburtstagswünscherei bin ich fast raus. Nein, also 12 Spieler. Die mal bei uns waren, allen voran natürlich, neben Jakob Johnson, Chandler Jones, den hat der Randy ja schon angesprochen, auch wenn er nicht direkt von uns gekommen ist, sondern über die Cardinals, eine absolute Maschine. Justin Herron vielleicht noch zu nennen und Duran Harmon da im Backfield. Und, also, einer unserer Fanlieben, mein Fanliebling vom letzten Jahr oder der letzten Jahre, ehrlich gesagt, Brandon Bolden, ein Dauerbrenner. Das war so fast der einzige, wo ich wirklich sauer war, dass McDaniels den mitgenommen hat. Ohne dass wir jetzt auf Running Back die Riesenprobleme haben und ihn unbedingt brauchen, war er einfach im Special Teams, im Run Game, absolut Mr. Zuverlässig und, das ist schade, dass wir den nicht hinten dran haben, selbst wenn unsere Rookies, ich sag mal, in die Bresche gesprungen sind in Arizona und das Ganze oder die Kohlen mit aus dem Feuer geholt haben. Hätte so ein erfahrener Back wie Brandon Bolden, der, wie gesagt, letztes Jahr in der Form seines Lebens, glaube ich, war, uns ganz gut getan.
Ja, das hat sich doch immer auf sich, wenn ein Coach von irgendwo herkommt, dass er seine Lieblingsspieler in dem Sinne mitnimmt. Die Spieler, wo er kennt, darum sind ja, glaube ich, die meisten, wo du aufgezählt hast, Offensive-Spieler gewesen. Weil der war ja Offensive-Coordinator bei euch. Der hat seine Spieler, wo er kennt. Ja, die Spieler, wo er weiß, wie die funktionieren, was die machen können. Aber dass 12 sind, war mir aus dem Blick. Aber ja, sind wir halt die kleinen Patriots Junior geworden.
Das Farmteam.
Nee, nicht ganz.
Ja, ich wollte gerade sagen, da sind wir ganz, ganz vorsichtig. Nicht, dass das Farmteam auf einmal am Sonntag triumphiert und wir stehen richtig dumm da für so eine Aussage. Bei sowas bin ich immer extremst vorsichtig. Vor allem, um das schon mal vorwegzunehmen, wir gegen Ex-Coaches auch häufig unsere Probleme haben.
Es sind ja auch noch ein paar Spieler, Randy, die wir von euch zurückgeholt haben. Insbesondere Tramp Brown ist bei uns, Nelson Agholor, mit denen wir nicht ganz so zufrieden sind.
Der dritte ist Raekwon McMillan, mit dem sind wir gerade vom Sonntag, vom Montag, sehr zufrieden. Das Handtäschchen Gold zurückgetragen.
Dann tauscht man halt, ihr kriegt den Bolden zurück, wir kriegen den Agholor zurück. Ich glaube, das wäre beide zufrieden damit.
Sofort, machen wir. Der Platz im Flieger ist frei. Also ich meine, ihr müsst natürlich auch den Cap dementsprechend übernehmen. Also ich glaube, da kriegt Agholor ungefähr das Sechsfache.
Ja. Wobei er ja Free Agent wird. Also er kriegt einen neuen Vertrag bei den Raiders.
Ja, ja, nur für den Rest der Saison. Also mal angenommen, es wäre keine Trade-Deadline und man könnte sich solche Spirenzien noch erlauben. Das immer dazu gesagt. Also den Platz im Flieger, ich sag mal, die 20 Kilo mehr, die nehmen wir. Dann nehmen wir unsere Abrissbirne Bibi Hulk Smash wieder mit zurück.
Randy, ihr habt ja im Draft nicht so eine ganz so große Rolle gespielt. Die ersten Picks sind ja als Draft oder Trade-Kapital besser gesagt über die Bühne gegangen. Ihr habt in der dritten Runde doch noch einen Guard geholt, Dylan Parham, der auch regelmäßig startet. Ich habe hier noch Zamir White. Zwei Defensive Tackles habt ihr noch geholt mit Farrell und Butler, vierte und fünfte Runde. Und dann wart ihr erst in der siebten wieder dran mit einem Tackle mit Manford Jr. und ebenfalls noch einen Running Back mit Brown. Wer von den Spielern konnte bis jetzt überzeugen? War das jetzt nur Parham, der tatsächlich auch ein bisschen Starting-Luft schnuppern konnte? Oder schlummert da noch irgendwo Talent tief in den letzten Runden?
Also der Parham, der ist der Starter auf unsere neue Offensive Line, die nicht so die stärkste Runde ist. Aber von den Draft Picks nach dem Parham, glaube ich, sind sowieso alle bloß Depth Players gewesen. Also Backups von Backups, wo halt ein wenig mithelfen können, vielleicht noch in der Zukunft besser sein können. Und so Running Back, wie ihr gesagt habt, der Bolden ist ja auch bei uns, Jacobs, dann haben wir Samir White, dann Abdullah haben wir noch da. Ich meine, der Raum ist voll. Der Running Back Raum ist bei uns voll. Das ist Wahnsinn. 5 Stück haben wir, glaube ich, auch am Papier. Aber die anderen, ich sehe die alle so Zukunftspläne. Also der ist ja Samir White kriegt ein bisschen was. Für auch welche Gründe immer kriegt er mehr als Bolden. Aber Jacobs hat ja 80% der Snaps, macht er. Und danach kommt dann Samir White rein, Abdullah kommt ein rein. Auch in Special Teams ist Abdullah da drin. Also ich sehe Samir White für die Zukunft, 2-3 Jahren. Kommt aber an, was wir jetzt halt in der Offseason dieses Jahr machen mit dem Jacobs. Weil sein 5. Jahr haben wir ja nicht übernommen.
Das ist schlecht für einen Reading Rusher der NFL, der natürlich mit einem riesen Geldsack dann vielleicht auf einen neuen Vertrag wartet. Ja, gehen wir mal vielleicht nochmal eine Woche zurück. Die Takeaways aus dem Spiel gegen die Rams, das ja knapp mit dem, ja, auf letzter Rille verloren worden ist, mit dem Pass von Mayfield auf Van Jefferson. Ja, für dich vielleicht nochmal, oder die Frage an dich, was lief dort schief? Wo waren da so die Baustellen? Ich habe mir noch aufgeschrieben, von Derek Carr war es jetzt nicht sein bestes Spiel mit 137 Yards, 2 Interception, Quarterback-Rating von 36,9. Da lief einiges nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, gegen eigentlich schwächelnde Rams, die ja ebenfalls ohne ihren eigentlichen Starting-Quarterback mit Stafford gestartet sind. Woran hattet ihr liegen am Ende des Tages, mein Lieber?
Also das Spiel war ja um 2.20 Uhr früh. Ich bin tatsächlich aufgeblieben, habe es mal angeschaut, das ganze Spiel. An was es gelegen hat. Die erste Hälfte war ja eigentlich ganz okay. Defense super gespielt, Offense ist gelaufen. Muss man sagen, der Jacobs gegen die Nummer 2 Rushing Defense in der Liga 99 Yards kriegt. Und der Adams hat 2 super Catches über Ramsey gehabt. Also, das war's. Und dann in die zweite Hälfte, was wir so oft gesehen haben, drei andere Spiele der Show, spielen wir zu locker oder wir halten uns zurück. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben die Rams zurückgelassen. Ein paar doofe Penalties waren dabei. Mit dem Ball aus den Hand klatschen vom Quarterback. Das war First Down und Fourth Down war das. Und unsere Cornerbacks, das ist halt unsere Baustelle das ganze Jahr lang. Das Covern. Ja, Big Plays von Mayfield. Da muss ich ja auch den Hut abgeben zu Baker Mayfield. 2 Tage in L.A. und kommt raus und startet. Nach 3 Plays kommt er rein und macht so ein Ding. Ey, die Passwürfe von ihm waren so schön. Was wir nicht gemacht haben ist, wir sind nicht auf dem, stay on a gas pedal. Einfach runter und Gas geben und dranbleiben. Und das hat uns schon öfters die Siege gekostet, das Jahr.
Ja, vielleicht steht ihr deshalb auch 5 und 8 auf Platz 3 der AFC West. Die Playoff-Träume schwinden so ein Stück weit dahin. Ihr seid in einer relativ starken Division, wenn man jetzt mal die Broncos ausblendet, die ja ähnlich, ein ähnliches Verhalten zeigen wie ihr. Ja, du hast es am Anfang schon gesagt, ihr seid mit so viel Hoffnungen in die Saison gestartet. Auch hier die Frage, woran hat es gelegen? Beziehungsweise kann man das jetzt allein an den Head Coach Josh McDaniels ausmachen?
Alleine wahrscheinlich nicht. Er hat seinen Teil beigetragen, finde ich jetzt. Wenn man die Spiele so anschaut, erst recht in der zweiten Hälfte. 4 Spiele haben wir verloren, wo wir die Lead als 13 Punkte oder mehr hatten. Das darf eigentlich nicht passieren. die Play Calling waren fragwürdig, die Execution waren nicht da, Miscommunication war irgendwie da drin. Nein, dann haben wir noch den Waller, wo verletzt war, in Woche 3 oder 4, glaube ich, war es. Ein paar Wochen später geht der Renfrow raus, die sind jetzt auch schon seit 3 Wochen nicht mehr dabei.
Ja, stimmt.
Man hat solche lang die kleineren Verletzungen gehabt, der O-Line. Wir haben nicht gewusst, wer kann mit wem zusammen spielen. Das hat ja auch erst 4-5 Wochen gedauert, bis wir eine feste O-Line hatten, wo jetzt zur Zeit zusammen spielen kann und zusammen halt gut halten können, den Carr ein bisschen mehr Zeit geben. Weil am Anfang des Jahres war es echt, uff, da ist halt alles kaputt gegangen allein. Die Playoffs, ja, ich meine, das war unsere Hoffnung am Anfang des Jahres, weil auf Papier haben wir echt eine gute Mannschaft dastehen. Auf Papier schaut halt echt alles besser aus, aber Carr und Adams, College Buddies, beste Freunde, was auch immer, die spielen zusammen das erste Mal. Und Preseason war nichts, kein Starter in der Preseason. Also heißt Woche 1, zack, die zwei auf dem Feld, die müssen erstmal zusammen wieder finden. Green Bay war da 8 Jahre, 9 Jahre auch dort. Die müssen der Rhythmus muss sich finden. Ausgenommen das Rams-Spiel letzte Woche, die 3 Wochen davor hat das eigentlich geklappt. 3 Spiele gewonnen, 3 Spiele komplett fertig gespielt. Und dann kommt wieder so ein Rams-Spiel, wo man denkt, was macht unser Head Coach, um die Spieler da bereit zu machen? Weil solche Spiele habe ich nicht gesehen von den Patriots, wo der McDaniels OC war. Da war Play-Calling ist fragwürdig, wie ich schon gesagt habe. Man fragt sich als Fan vor dem Fernseher, wenn man da schaut, was rufst du da? Was machst du da? Warum ziehen wir zurück? Warum machen wir langsamer? Warum machen wir nicht einfach, auch wenn wir 50-15 gewonnen hätten oder so, warum Pausen? Warum Breaks? Wir stoppen einfach. Das ist, was ich nicht verstehe und das ist der Head Coach, der muss sich da verantwortlich machen. Aber die ganze Schuld ihm auf die Schulter zu geben, ist nicht richtig. Nee. Der hat seinen Teil dazu beizutragen, weil er ja der Coach ist, der ist der Chef. Aber manche Spieler müssen auch ihr Beitrag. Der Carr war auch nicht hundertprozentig top in alle Spiele. Das hat man gesehen. Ich meine, die Interceptions, was er ein paar Mal wirft, da ist auch fraglich. Seine Augen sind nicht so wie die letzten Jahre, wo wir gesehen haben von ihm. Der spielt nicht so mit so Überzeugung. Vielleicht hat es auch mit Play Calling, neuer Coach, neuer dies. Vielleicht hat es auch damit zu tun.
Vielleicht hat er einen neuen Eyeliner, der im Auge brennt.
Kann ihm ja, auch Derek, sein. Über Derek Carr sprechen wir gleich noch.
Ja, warte mal, Frage, wenn wir gerade noch bei dem Team und Josh McDaniels sind, ich würde ganz gerne kurz auf Josh Jacobs zurückkommen, weil das war mir gar nicht so bewusst und während ihr gequatscht habt, habe ich ein bisschen Recherche im Hintergrund gemacht. Gab es denn im Raiders-Kosmos irgendwie klar war, warum sie ihm die Fifth-Year-Option verweigert haben oder was da los ist? Also will man mit ihm langfristig nicht planen oder gibt es dazu was oder ist das mehr so alles im Dunkeln?
Also so was ich mitgekriegt habe und ich mache auch in der Facebook-Gruppe, mache ich die Game Day Threads mit Statistik und ich schaue schon nach, mache Recherche und alles für unsere Gruppe. Also was ich so gelesen habe, ist, der McDaniels ist reingekommen und da waren so viele Spieler, wo er neue Verträge bräuchten. Ich meine, Crosby ist ja die Nummer 1, das musst du machen. Dann der Carr muss ja auch irgendwie verlängern. Und der Josh Jacobs, meiner Meinung auch, war schon ein bisschen die letzten paar Jahre immer verletzt. Der war ja nie hundertprozentig da. Nicht wie dieses Jahr. Dieses Jahr, bumm. Die letzten paar Jahre hat er seine Yards gekriegt, ja, aber er war halt nicht zuverlässig gewesen. Da haben wir ja die Backups gehabt. So, der McDaniels kommt rein, sieht die ganze Liste von Spielern und dann muss er sich überlegen, was machen wir jetzt? Vielleicht war es auch von McDaniels auch eine Taktik, zu sehen, was er von Josh Jacobs herauskitzeln kann. Weil wenn man die so die Liga anschaut oder Spieler anschaut, die letzten Jahre, im letzten Jahr vom Vertrag spielen die Spieler das beste Saison im Leben. Weil die immer was beweisen wollen. Also kann entweder sein, dass McDaniels wollte es rauskitzeln, Josh, was kannst du noch? Wie weit willst du gehen? Oder er hat echt keine Ahnung über Josh McDaniels gehabt, über Jacobs gehabt.
Ja, weil, also, ich meine, bei allem Respekt, also, ich meine, wenn ich mal gucke, seine Yards 2019, 1150, 2020, 1065, Jahr 21, 872 und jetzt 22 nochmal explodiert, 1400 Yards. Das sind ja schon Zahlen, also jetzt mal auf die 4 Jahre gesehen, hat er ja immer seine Leistung gebracht. Natürlich waren da auch mal ein paar Spiele dabei, die er verletzt war. In meiner komischen Handy-Spielerstatistik, die ich hier nebenbei aufreiße, steht leider nicht, mit wie vielen Spielen er das gemacht hat, nur mit wie vielen Versuchen. Also er hatte 21 ein bisschen weniger. Ich gehe mal davon aus, dass er da dann verletzt war. Und ich habe gerade gelesen, also die Fifth-Year-Option hätte 8 Millionen gekostet. Man spricht jetzt davon, der Franchise-Tag kostet nur 1,5 mehr. Sprich, für 9,5 kann man ihn Franchise-Taggen. Aber, ich sag mal, wir als Patriots-Spieler kennen das Ganze. Den langfristigen Vertrag für den Running-Back, den gibt's nicht. Im Zweifelsfall, wenn man kann, die Fifth-Year-Option, obwohl wir so gut wie nie einen First-Round-Running-Back haben, sondern dass man ihn dann lieber nochmal Franchise-taggt, um ihn dann vielleicht sogar nochmal zu Franchise-taggen, anstatt ihm 3-, 4-, 5-Jahres-Vertrag zu geben. Ich sag mal, das beste Anti-Beispiel ist dann Ezekiel Elliott, der 15 Millionen im Jahr kriegt und nur noch für 1 Million abliefert. Wenn ich das sehe, würde sich halt mit den 8 Millionen würde sich Josh Jacobs auf Rang 9 bei Saquon Barkley einpendeln, der 7,798 Millionen kriegt. Von daher ist das doch gut angelegtes Geld. Also jetzt müsste man, um ihn zu halten, also sicher zu halten, 9,5 zahlen für ein Jahr. Aber er will jetzt bestimmt die große Kohle haben. Also ich sag mal, Run CMC, also Christian McCaffrey, 16, irgendwas Millionen, Alvin Kamara 15 Millionen, Zeke 15 Millionen, Dalvin Cook 12,6, Derrick Henry 12,5 und Nick Chubb 12 Millionen und Aaron Jones 12 Millionen. Joe Mixon auch 12 Millionen, jetzt sind wir auch durch mit den zweistelligen. Aber wenn er jetzt in Vertragsverhandlungen geht, will er doch auf jeden Fall zweistellige Millionen haben und die wird er gegebenenfalls am Markt auch kriegen. Klar, man kann ihn jetzt nochmal Franchise taggen und für ein Jahr sichern, aber irgendwie muss ich da ja schon sagen, weiß ich nicht, ob unser GM-Material mit Dave Ziegler da so gut beraten war, dass er das nicht abgesichert hat.
Wie viel Rushing Yards steht bei dir für 21?
872.
Und das hat McDaniels angeschaut, wenn er reingekommen ist. Das erste Jahr, wie du gesagt hast, 1150, dann 1065, dann 872. Das ist ja die Tendenz, dass runtergeht. So, willst du jetzt jemanden, der Tendenz runtergeht, einen neuen Vertrag hinknallen und sagen, da, bitteschön, mach mal. Das Jahr, dieses Jahr ist, hätte ich auch nicht gedacht oder erwartet, Anfang der Saison. Darum hat er ja den Bolden mitgebracht. Weil bei Tendenz runterwärts und bei Running Backs, wo sowieso nicht so ein langes Leben haben in der NFL,
ja,
hat keiner gewusst, dass er rausbricht und 1400 Yards in 13 Spiele hat. Wir haben noch 4 Spiele vor uns und er hat schon fast 1500. Ich denke mal, das war McDaniels sein Gedanke auch, wo er angeschaut hat, gesagt, okay. Und das war, meine ich ja, mit kitzel mal ein wenig raus. Jacobs, was kannst du? Schau mal, zeige mal, was du das kannst. Prove it to us. Und dann hocken wir uns mal hin und machen einen Vertrag raus.
Na gut, das hätte natürlich besser laufen können, im Sinne von Vertragsposition.
Ja, es ist ja immer der schmale Grat, ne? Also du überpayst, der willst ja auch nicht überpayen, zum einen, ne? Ein Running Back, der auf dem absteigenden Ast ist, aber du willst natürlich auch das Talent irgendwo sichern. Das ist ja immer mit der heißen Nadel gestrickt. Mich würde nochmal interessieren, callt denn McDaniels auch alle Offensive Plays?
Ja, macht er.
Macht er, ja?
Also okay. Er macht es, ja. Der macht alles alleine. Und was ich so gehört habe oder was so gesprochen wird in die Raider Nation Gruppen und von in Amerika, dass der Derek Carr das erste Mal in seiner Karriere nicht die Plays ändern darf auf der Line of Scrimmage. Also, das ist, weiß nicht, wie es bei euch immer so war. Und dann, wenn er doch ein Play kriegt, zum gewissen Spieler, dass es dahin gehen muss. Und darum sieht man solche komischen Plays zu Ehren, wo man denkt, das wäre der Haaland, der steht da offen, der Jacobs ist offen, der Tight End ist offen. Warum wirft er nicht dahin? Das sind solche Vermutungen, was wir, oder Gerüchte, was wir hören.
Ja, wie das jetzt bei uns läuft im Speziellen, ich denke, dass bei Mac Jones doch noch die Zügel enger liegen. Bei Brady kann ich mir vorstellen, dass er den ein oder anderen Two-Minute-Drive da zum Ende des Spiels dann doch vielleicht noch aus Zeitgründen vielleicht noch rein informativ irgendwas reingeworfen wurde von außen, aber so genau weiß man es ja auch alles nicht. Du hattest Derek Carr angesprochen, er in den letzten 3 Spielen 5 Interception, da auch die Leistungskurve stark nach unten. Er hat ja auch einen neuen Vertrag unterschrieben dieses Jahr, verdient er noch 19 Millionen, nächstes Jahr geht es dann hoch auf 34, 2024 sind wir dann doch schon bei fast 44 Millionen angelangt. Vor diesem Hintergrund die Frage, glaubst du, er kann die Franchise in den nächsten Jahren tragen? Weil du ja schon gesagt hattest, er spielt zeitweise etwas lustlos oder so, dass er nicht sein komplettes Potenzial abrufen kann.
Also wenn es zum Derek Carr kommt, ich bin ein Derek Carr-Liebhaber, ich habe ihn gern. Der Typ ist einfach ein cooler Typ, finde ich. Anfang der Saison habe ich gesagt, ja, super. Aber jetzt, wenn ich das so anschaue, und er ist kein Mobile Quarterback. Der ist halt ein Pocket Passer. Und wenn die Pocket zusammenbricht, der bewegt sich nicht. Und dann wirft er komische Pässe und es werden halt die Interceptions oder die Fehlpässe, die Fehlentscheidung, was er macht. Ob er uns jetzt in die Playoffs bringt, mit Carr waren wir zweimal in die Playoffs. Einmal haben wir gegen die Bengals verloren und dann einmal war er verletzt und dann haben wir gegen Houston verloren mit unserem Backup-Quarterback damals. So, ich glaube immer noch, dass der Carr es könnte. Teilweise zeigt er auch die Pässe, was er noch wirft zum Adams, zum Waller. Die kommen an. Die sind ja on point. Aber dann manchmal schüttelt man den Kopf und sagt, was war denn das? Wie letzte Woche in die Endzone. Interception. Und dann fragt man sich auch, was ist jetzt da los? Weil er nimmt sich nicht mehr der Zeit. Wenn die Pocket zusammenbricht, dann ist er, wie heißt denn das auf Deutsch wieder? Flabbergasted. Der ist einfach, der will nicht getackelt werden. Der will keinen Sack kassieren.
Ja, hyperaktiv, aufgeregt, dass er halt die falschen Entscheidungen trifft, also dass er nervös wird und nicht mehr, ich sag mal, einen kühlen Kopf behält, dass er den Ball wegwirft, sondern dann irgendwohin im Feld.
Ja, genau. Ja. Und ich persönlich glaube, geht dann wieder zurück zu 2016, weil ich meine, ich weiß nicht, wer das alles hatte, aber 2016 hat er seinen Rücken gebrochen. Da war er ja raus. Und seitdem ist er immer so frantic gewesen, immer so fehlentscheidend, wenn die Pocket zusammengebrochen ist, sind die Interceptions gekommen. So, mit unserer neuen Offensive Line, wo wir hatten dieses Jahr, und ich meine, das sind ja, Parham ist ein Rookie gewesen und dann waren auch nicht starke Leute dabei, muss man ehrlich sagen. Unsere Offensive Line ist nicht die stärkste Unit. So, die bricht zusammen, er ist da hinten und ich weiß nicht, ob er noch den Tick im Kopf hat wegen seinem Rücken und seinem Hals, wo er gebrochen hatte. Oder sagt, Mist, ich muss noch weg. Und da kommen halt die Fehlentscheiden, da kommen die Picks, da kommen die Fumbles, da kommen dann dies und das. Wenn er jetzt das sauber spielt und jetzt die Zeit hat, 3-5 Sekunden in den Pocket, dann kommen die schönen Passes zum Adams, dann kommen die schönen Passes zum Haaland. Dann schaut er aus wie ein Tom Brady, wie ein Josh Allen. Dann ist er super. Aber sobald die Pocket zusammenbricht, dann ist es, der läuft nicht, der läuft auch nicht vor, wenn er whole ist, läuft auch nicht vor, er steht dort und wirft den Ball weg.
Ja. Ja, muss mal gucken, ob das in der modernen NFL noch funktioniert, ne? Also ich meine, grundsätzlich, ich bin kein Freund, auch da wieder, ich sag's in jeder Folge, von den komischen Mobile Quarterbacks. Man ist ja immer nur einen schweren Hit von Karriereende entfernt, wenn man mit der Pille losläuft. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man eisern in der Pocket bleibt. Aber man braucht halt zumindest die Fähigkeit, dass man sich aus einer kollabierenden Pocket mit ein, zwei Schritten nach vorne arbeitet und wenn man nur den Raumverlust verhindert und halt den Sack oder den schweren Hit, der dann kommt, durch so einen Move. Aber auch hier, es geht ja, also umgedreht bei den Patriots können wir sagen, die Kommunikation zwischen Matt Patricia als angenommener OC und Mac Jones funktioniert halt einfach noch nicht. Die sind nicht auf einer Wellenlänge. Und ähnlich muss es sich natürlich auch bei einem Head Coach, der auch die Offense called, bei euch und dem Franchise Quarterback erst ein bisschen einspielen. Die Spielidee bringt er ja mit. Und von daher muss man immer gucken, ob diese Typen überhaupt zueinander passen. Und da knirscht es ja doch schon ein bisschen. Denn Carr ist kein Rookie- oder Sophomore-Quarterback, der noch, Stutzräder angelegt bekommen muss. Und wenn ich das höre, dass er dann Plays nicht verändern darf oder ähnliches, ist das schon so ein bisschen Coaching der späten 70er, der Head Coach von außen eiskalt das vorgegeben hat und nichts anderes passieren durfte, da hat sich so ein Spiel ja weiterentwickelt. Und da hatte natürlich auch ein Tom Brady unter Josh McDaniels ganz andere Freiheiten. Ne? Also wenn der was anderes gesehen hat, dann hat er was anderes gecallt. Und das war dann auch in Ordnung. Aber auch diese Chemistry muss sich natürlich erst finden und bilden. Und da wollen wir mal gucken, wann es passiert und hoffen darauf, dass es jetzt am Sonntag noch nicht ist.
Also ich meine, der stimmt schon, wenn ein neuer Trainer kommt, ich meine, für Carr ist es ja nichts Neues, in den 9 Jahren in der Liga, ich meine, der hat ja sechster Coach jetzt in den 9 Jahren, also ist ja nichts Neues, wieder was Neues zu lernen, wieder umzudenken, wieder ein Place, die nennen sich ja alle anders, ich weiß auch nicht warum, aber die nennen sich alle anders, die Playcalling ist anders, der muss sich wieder dran gewöhnen, wie der Coach halt ist und wie der Play callt und wie er halt funktioniert, genauso wie der McDaniels dann. Wie funktioniert der Carr? Was denkt er in dieser Situation? Wie du gesagt hast, die müssen sich anpassen. Und das ist halt, das dauert halt ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es innerhalb von einer halben Saison passieren kann.
Ja.
Weil dafür ist das Playbook einfach zu groß. Der McDaniels, ich weiß ja nicht, wie lange der mit dem Tom Brady schon hatte. Das ist halt, ihr habt ja Belichick ja schon seit Dinosaurierzeiten da drüben. Ja. Und wir haben, ich habe es extra nachgeschaut vorhin. Ich meine, wir sind, glaube ich, beim 19. Coach in 22 Jahren. Also, es ist, ja, der hat seinen 6. Coach jetzt und dann muss er wieder alles lernen. Für ihn fängt es wieder alles von vorne an. Der ist kein Rookie mehr, kein Sophomore mehr. Aber für meinen Coach ist er nochmal Rookie. Er muss ja alles nochmal lernen. Und dann muss er lernen, okay, das wird ein wenig anders getweakt, das wird was gemacht. Was will er von mir jetzt? Was erwartet er? Und die Erwartungen sind auch immer anders von Coach zu Coach zu Coach. Der letztes Jahr, der Bisaccio, der hat halt viel Carr machen lassen. Mach dein Ding da draußen, ich mach die Playcalling, aber wenn du was möchtest, dann sag es einfach. Und der McDaniels kommt halt von Belichick-Era, das musst du machen. Und so funktioniert das. Ja, die müssen sich zusammenfinden.
Also kein Match made in heaven, würdest du sagen. Also es gibt ja andere, die sofort auf einer Wellenlänge sind und miteinander funktionieren. Da verstehe ich jetzt auch McDaniels nicht. Also er hat ja bei den Patriots häufig lange Leine gelassen als OC. Mit dem Wissen natürlich im Hintergrund, dass der Head Coach schon immer wieder bricht und sie ihn direkt drückt und er kann dann den guten Kopf spielen und sagen, Mensch, du bist super und wir machen das schon und mach einfach, wie du denkst. Und jetzt muss er so gesehen Good Cop, Bad Cop in einer Person spielen. Ich meine, er ist ja schon als Head Coach einmal gescheitert in Denver. Vielleicht ist das genau die Fähigkeit, die man entwickeln muss, denn ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht, habe ich mir mehr von ihm versprochen, wenn ich das so auch von der Draufsicht sehe, dachte ich, er wäre ready, aber mit seinem ganzen Staff drumherum gibt es da wohl doch noch mehr Probleme und aus meiner Sicht, wie du es richtig gesagt hast, Derek Carr ist einfach eine arme Sau, also wenn der jetzt was hast du gesagt, in 9 Jahren seinen 6. Coach, jetzt stell dir mal vor, jeder bringt wieder so ein scheiß Playbook mit und jede Offseason sitzt du da und paukst den Quatsch und fragst dich, boah, wie lange kann ich denn das wieder machen? Und vor allem, wenn du noch die anderen 5 Playbooks oder 7 Playbooks im Hinterkopf hast und denkst, was war denn nochmal das? Das ist, muss ich jetzt Oma rufen oder Duck oder weiß ich nicht, was für ein Audible wollen sie? Dann bringst du 2 durcheinander, die anderen sind sowieso nicht da, dann kommen da 12 von Patriots rüber. Die haben sowieso nochmal ein anderes System gelernt. Also, boah, da hätte ich aber an seiner Stelle auch keinen Bock und würde sagen, boah, dann gebe ich halt lieber meine 30 Mille aus pro Saison und lass es mir gut gehen. Ne? Also, irgendwann hat man so ein Halb-Franchise-QB auch gebrochen. Also, dass man sagt, wisst ihr was, ihr sagt links lang tanzen, rechts lang tanzen, ich tanze hier und dann sagt er wieder, war falsche Melodie. Also, irgendwann habe ich auch mal die Schnauze voll. Ich werde auf jeden Fall riesen frustriert und kann das verstehen, dass dann auch nicht alles funktioniert. Also vielleicht würde ihm auch mal ein Fresh Cut irgendwie gut tun. Aber mit der Hürde, die er jetzt natürlich hat, ich sag mal rein Cap-mäßig, für 34, 44 Millionen die nächsten Jahre, da musste er jetzt noch Picks drauflegen, damit ihn einer nimmt. Ich weiß nicht, wie cut-friendly der Vertrag ist, aber wir wollen auch gar nicht so sehr ins Detail. Habe ich mich jetzt nur selber gerade gefragt.
Nein, also wir haben auch das gestern diskutiert in der Raiders-Gruppe, was ich glaube, ich müsste das nochmal nachschauen. Die Raiders haben 2 oder 3 Tage nach dem Super Bowl das Jahr, um den Derek Carr zu cutten, free, kein Geld, kein Dead Cap, gar nichts. Und am 4. Tag ist er dann ein Cap-Hit. Irgend sowas. Also die große Entscheidung wird auch kommen in der Offseason, was wir machen damit. Wie du gesagt hast, die NFL, die geht darüber zu den Mobile Quarterbacks. Ich meine, wenn man nach Philadelphia schaut, zum Hunt, wenn man runterschaut, Chicago zum Fields, dann hast du immer noch den Mahomes, dann hast du immer noch den Josh Allen, wo alle Mobiles sind.
Ja, ja, ja.
Da tendiert sich so wenig. Die Derek Carrs, Tom Brady's, die Philip Rivers, Roethlisberger, die Pocket Passer, die sterben aus. Es ist alles on the go, on the fly. Renn, Lauf, dies und das. Weil du kannst dir dann, was machst du? Bleibst du dann? Gehst du nach dem Quarterback? Ein bisschen zurückbleiben? Hast halt mehr Optionen als Offense, dann Spielzüge zu machen.
Ich habe die Zahlen übrigens mal vor mir von Derek Carr. Also er hat dieses Jahr nur noch 17 Millionen Guaranteed Salary. Nächstes Jahr, wenn man ihn jetzt pre-June cutten würde, hätte man einen Deadcap von 5,6 Millionen, was ja gehen würde, weil sein Vertrag so ausgelegt ist, dass er ab nächstes Jahr keine Guaranteed Money mehr hat.
Das genau, und darum müssen wir ja entscheiden, weil die Draft sind auch ein paar Top Quarterbacks drin. Was machen wir nächstes Jahr? Was will der McDaniels machen? Ist der auch noch nach dem Jahr noch da? Oder hat der Davis gesagt, nee, das reicht uns? Wieder ein Flug, wieder missgebaut, wieder weg. Das ist halt die ganze Sache, was wir halt schauen müssen im Offseason.
Aber wie sieht's denn aus nach der 23er-Saison? Kann man ihn dann auch wieder pre-June mehr oder weniger für free cutten? Oder ist dann wieder was garantiert dabei?
Nein, es ist nichts garantiert. Es ist nur dieses Jahr 17,4 Millionen garantiert. Danach hat er 2023 32 Millionen, natürlich mit Workout-Bonus und hast nicht gesehen.
Ja, ja.
Er hat aber in 23, 24 und 25 kein Guaranteed Salary.
Okay, ja, dann könnte man schon ja
komisch,
noch...
Ein... muss ich sagen.
Die haben ja alles vorher abgezahlt. Die letzten 3 Jahre kriegst du ganz viel Geld, der ja viel Geld kriegt, dass er halt kein Guarantee hat. Und ich glaube, darum haben wir uns Adams leisten können.
Ja, ja, genau. Und deswegen wundert mich das ja. Dieses Jahr frisst er ja 19 Millionen, davon 17 halt, wie gesagt, garantiert. Nächstes Jahr müsstest du wirklich die Hürde das Doppelte zahlen, 34, danach 43, aber es ist nichts garantiert. Also du kannst tatsächlich noch vor Saisonbeginn die Reißleine ziehen und sagen, du weißt du was? Gut, Bryce Young und CJ Stroud, die werden nicht mehr da sein im Draft. So tief fallt ihr, glaube ich, nicht mehr, beziehungsweise rankt ihr nach oben. Ihr werdet irgendwas vielleicht einen Top-10-Pick maximal haben, aber
nach Sonntag werden wir dann aufgehen, über 10.
Ja, schauen wir mal.
Ey, dann können wir das hier ja abbrechen. Scheiße.
Also jedenfalls, wenn McDaniels gefeuert wird, dann haben wir wenigstens wieder einen richtigen OC quasi.
Aber würdest du den wieder haben wollen, Fabi?
Nein, natürlich nicht.
Na ja, gut.
Nein,
natürlich
nicht. Ich glaube schon.
Nein, dritten Stint. Das ist.
Also nur dann, wenn es eine Reunion mit Brady gibt. Dann ja. Weil das ist ein Day One Start dann für alle.
Das wird auch nicht passieren.
Das wird nicht passieren.
Nein. Auch mit Brady würde ich Josh McDaniels ehrlich gesagt nicht mehr wieder haben wollen. Also wer. Weißt du, das ist wie so eine Beziehung, weißt du? Wenn du dich einmal trennst und dann denkst du, boah, Mist, wir vermissen uns irgendwie und alles gut und du kommst wieder zusammen. Aber die Nummer nochmal machen und auch, ich sag mal, er war ja schon außer Tür mehr oder weniger für eine andere, die einen Colt trägt. Und du hast nochmal mit einem Diamantring und guten Worten und dass du dich änderst, nochmal dazu gebracht, dass sie bleibt. und dann spaziert sie doch raus. Also irgendwann, jetzt ist die Tür zu, aus meiner Sicht.
Ja, aber das ist ja das normale Business der NFL, dass die fleißigen OCs, die immer mal Green Balls kriegen von den Head Coaches, dass die irgendwann auch ihren selber mal wollen.
Wollt ihr lieber Matt Patricia als OC oder McDaniels als OC?
Also ich würde im Moment weiterhin noch Patricia nehmen. Und nach der Saison würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, dann eher nochmal Bill O'Brien, der ja auch, also um die Brady-Runde nochmal zu gehen, der ja auch mit Brady harmoniert hat. Von daher sehe ich auf keinen Fall Josh McDaniels. Im ganzen NFL-Kosmos ist das seine letzte Chance, aus meiner Sicht. Ich will nicht sagen, dass er nie wieder irgendwo einen Job kriegt oder sonst wie, aber wenn man mehrmals tatsächlich dann gescheitert ist, und zwar von Beginn an, und dass man eine Franchise gar nicht unter Kontrolle gekriegt hat, dann ist es schwierig. Es gibt ja genügend andere, ich sag mal hier so ein Rex Ryan oder so, die von Team zu Team irgendwie gehüpft sind und immer wieder eine kurze erfolgreiche Zeit hatten und dann nicht mehr so erfolgreich waren und dann nochmal, das ist eine andere Geschichte als ein junger bis mitteljunger Head Coach, der ich sag mal mit Pauken und Trompeten auf die Fresse fliegt, sich im zweiten Glied nochmal beweisen darf, das sehr gut macht und dann wieder als Head Coach voll auf die Fresse fliegt. Also dann hast du ja mehrmals ins Bett geschissen und dann ist es auch irgendwann vorbei. Aus meiner Sicht. Ich bin jetzt hier kein Owner mit hübschen Haarschnitt, um nochmal ein bisschen gegen den von euch zu haten. Aber gut, ich meine, irgendwann, du hast es geschafft, wenn es dir richtig scheißegal ist, was die Welt über dich denkt, und du sagst, am Ende ist dann, weißt du, mein Geldberg ist so hoch, ich höre euch noch nicht mal, dann ist es vielleicht auch eine coole Sache. Ich würde es auf jeden Fall mal Wochenende ausprobieren wollen, wie es ist mit so viel Geld. Von daher gucken wir mal.
Also ehrlich gesagt, McDaniels möchte ich erfolgreich sehen bei uns. Ich glaube nicht, dass er doof ist oder mit Absicht irgendwas abschießt hier. Weil manchmal waren ja Gespräche vor die letzten 3 Wochen, dass wir vielleicht tanken für bessere Draftpicks. War auch in der Radio Nation das Gespräch rum. Die Gerüchte, dass wir mit Absicht verlieren, um den Carr rauszuekeln und so Zeug, glaube ich nicht. Ich möchte aber auch als Raiders-Fan seit 92, also 30 Jahren, ein Coach sehen, der länger als 3 Jahre bei uns ist. Das habe ich auch schon lange nicht mehr. Ja. Grun war der längste 4 Jahre, glaube ich, 99 bis 2003, bis wir 2002, bis wir getradet haben nach Tampa Bay. Dann hatten wir den Grun wieder da für 3 Jahre, aber wir haben keinen Coach gehabt, der länger als 3, 4 Jahre da war. Also ich möchte nicht sehen, McDaniels, dass er schlecht macht oder dass er die ganze Zeit verliert, möchte ich nicht. Ich wünsche ihm, dass er das packt, dann die nächsten Wochen zeigen kann, was er kann, gegen euch jetzt die Woche. Dann spielen wir gegen Pittsburgh, San Francisco und die Chiefs. Das sind machbare Spiele. Und ich hoffe, dass der McDaniels dann sagt, Ja, Chiefs waren wir auch in Führung 17, bei 17 Punkten in Halbzeit. Und es war wieder Play-Calling in der zweiten Hälfte und wieder verloren bei einem Punkt. Aber der McDaniels, ich glaube, der ist schon auf dem richtigen Weg. Aber sein Play-Calling muss halt ein wenig tweaken.
Apropos auf dem richtigen Weg, Key-Matchups haben wir, glaube ich, als nächstes drauf. Mit wem fangen wir an, Fabi?
Na, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Raiders-Offense an. Da blitzt mir ja, oder habe ich schon mal so ein bisschen die Hosen voll vor Devante Adams. Es wurde ja gegen Minnesota und auch gegen Buffalo mal wieder deutlich, dass wir gegen diese klaren WR Nummer 1 massiv Probleme haben. Und Devante Adams ist jetzt die Nummer 3 der NFL mit 1247 Yards und 12 Touchdowns. Da wird mir schon ein bisschen schlecht, aber zumindest kommt danach nicht mehr so viel. Du hattest es vorhin angesprochen, Hollins, WR Nummer 2. Vielleicht gleich mal die Frage, wie sehr schmerzt es, dass es diese Storyline um Henry Rux gab, so wie sie eingetreten ist? Fehlt euch da vielleicht nochmal so ein genialer Nummer 2 mit ein bisschen mehr Talent?
Also unsere Nummer 2, wo wir alle hoffen, kommt vielleicht zurück am Sonntag. Der Renfro. Seine 21 Tage sind auch vorbei.
Der ist halt. Ja, okay. Die 21 Tage. Der wurde schon aktiviert quasi und die 21 Tage sind jetzt.
Das okay. Ist genau. Das heißt, der Renfro kann zurückkommen, der Waller kann zurückkommen. Die wollen noch nicht sagen. Vielleicht ist das, ich habe geschaut, es steht noch nichts da, dass wir es rausgeholt haben oder nicht, oder die Training waren. Aber der Rux, ja, ob er noch, wenn er den Mist nicht gebaut hätte mit dem Unfall in Vegas, mit dem betrunken fahren, ob er dann die Nummer 1 wäre und wir Adams geholt werden, ist auch wieder eine Frage. Weil dann hätten wir eine Nummer 1, weil der Rux war ja unsere Nummer 1, dann hätten wir den Adams nicht geholt, dann hätte uns immer noch die 2 gefehlt. Und die 2 hat bei uns schon lange gefehlt. Wir haben immer einen Top-Receiver gehabt und keine Nummer 2 nebendran. Und wir haben Hollins von Miami geholt, mit der Hoffnung, dass er es kann. Darum hat er ja bloß einen Jahresvertrag gekriegt, um zu beweisen, was kannst du. Viele Bälle fallen lassen das Jahr. Ich bin manchmal zufrieden mit ihm, manchmal bin ich mehr, kann ich aggressiv werden mit dem. Aber es ist wie halt bei euch mit Aguilar. Der war bei uns auch ein guter Nummer 2. Aber er wollte mehr Geld haben. Deswegen ist er ja weg. So, ja, aber wie du angesprochen hast, Adams, Top Receiver, ich meine, was der leistet, was er den Rams hier wegen silly ausschauen lassen hat letzte Woche bei Rams, Top Corner. Er kommt gegen euch jetzt dran. Euer Top Cornerback ist, glaube ich, der Jones, einer von den Jones.
Einer von den drei, ja.
Das wär, wenn man das Jones sagt, bei uns ist es im Zweifel immer richtig.
Ist nichts falsch,
genau. Auf jeder Position. Inklusive Quarterback.
Also es wäre schon interessant, dann die Matchup das zu sehen.
Ja, ich glaube, die Stärke bei den Patriots liegt einfach darin, dass die Rookies, also Jack Jones und auch Marcus Jones, mittlerweile sich an die NFL-Luft so ein bisschen gewöhnt haben. Und du spielst ja generell einfach in diesem Mix. Du kannst die Patriots Pass-Defense, die übrigens auch zu den besten mittlerweile der NFL gehört, nicht so richtig ausrechnen. Also du weißt gar nicht, also es wird jetzt nicht ein einziger Spieler fest oder ein fester Name Adams am Rockzipfel hängen, weil auch gegen die Cardinals war es so, dass zwischendurch mal Jack Jones gespielt hat, dann haben Marcus Jones gegen D-Hop gespielt, dann kommt mal Safety-Hilfe mit McCourty oder mit Bryant als Slot-Corner, dann spielen sie mal Nickel, dann spielen sie mal Dime, also verschiedene Formationen, dann geht ja doch mal der Linebacker raus. Und das wird es vielleicht so sein, dass man vielleicht, natürlich muss man Adams fokussieren. Man muss ihn in Doppeldeckung nehmen. Und auch dann wird er wahrscheinlich seine 80 bis 100 Yards machen. Man muss einfach in Summe hoffen, dass wir am Ende des Tages mehr Punkte auf dem Board haben. Ob dann wieder Big Kick Nick da ist oder auch mal Mac Jones einen Touchdown macht oder die Rookies wieder einschlagen, weiß man nicht. Aber zumindest glaube ich, dass man die anderen Wide Receiver, ich habe hier Cole noch als Slot Receiver, aber klar, wenn Hunter Renfro reinkommt, einer der besten Route-Runner der NFL, dann sieht es da auch schon wieder anders aus. Dann werden die Linebacker auch dicke Backen machen. Mit seiner Athletik ist er gefährlich. Schauen wir mal.
Ja klar, man muss halt schauen. Das ist die, auf Papier wieder, wie gesagt, die Raiders schauen stark aus. Jetzt hast du den Adams, fokussiert ihr die Patriots mehr auf den Adams oder tut ihr den Fokus auf unser Leading Rusher, Jacobs, tun? Es ist halt zwei Spieler dynamisch auf der Offense. Und dann kommt ja halt noch der Harlins und dann der Tight End. Aber die Frage ist, kommt Renfro zurück? Kommt Waller zurück? Was läuft da?
Wurde denn Waller auch schon aktiviert? Also beziehungsweise beide, laufen seine 21 Tage schon?
Ich glaube, ich habe heute früh gelesen, dass sie bald laufen.
Also ich meine, Moreau hat es jetzt zwischenzeitlich auch nicht so schlecht gemacht. Wurde etwas ruhiger in den letzten Spielen. Aber klar, du hast ihn gerade angesprochen, Josh Jacobs, wir hatten vorhin auch schon mal seine Stats genannt. Da habe ich auch so ein Stück weit Bedenken, weil die Patriots gerade im letzten Spiel gegen die Cardinals, Rush Defense hatten wir immer ein bisschen Probleme. Und auch da, Connor mit 5,9 Yards per Attempt, das ist natürlich eine Menge, wenn er die Kette immer um 6 Yards nach vorne schiebt. Macht bei 3 Downs, sage ich mal, immer mal 12 Yards. Schwierig. Aber gucken wir uns vielleicht nochmal die andere Seite der Line of Scrimmage an, nämlich die Leute, die, wie du sagtest, vorhin Druck auf K machen, damit er vielleicht diese schlechten Reads hat, diese schlechten Entscheidungen trifft. Und da ist natürlich ein voran, Uche mit 10 Sacks und Leading Sack oder Sack Leader.
Matthew Judon zu nennen.
Und wenn du sagst, dass sie auf eine nicht ganz so konstante O-Line-Unit treffen. Also ich habe hier Miller mit einem Grade von 82,7 und Elemanur mit 72,6, aber die Mitte, Parham, James und Bars haben alle einen Grade von unter 60, Bars sogar 49,1. Also sollten wir doch den Druck eher auf die Mitte oder über die Mitte legen, um die Pocket.
Ja. Und da ist halt, wo der Running Back wohin geht. Meistens ist er in die Mitte durch. Ihr habt ja, wie du gesagt hast, eine starke Defense und Rushing Defense. Die Innen Interior, die drei Leute, das ist halt unsere Schwachstelle, unsere Baustelle. Left Tackle, Left Guard und Right Guard, die zwei sind die Top. Aber die Mitte ist halt, wo dann ihr den ganzen Druck hinbringen müsst. Weil ein Bars und Parham, der Rookie, es ist halt, ja, nicht so, es rutscht noch nicht so richtig. Ich habe gelesen, dass ihr coole Defense habt. Letztes Spiel habt ihr super Defense gespielt, habe ich gesehen, von den Cardinals, gegen die Cardinals. Ja. Die Sacks, ich glaube, ihr habt irgendwie 4 oder so gehabt.
Sechs Sacks, eine Interception und ein Forced Fumble, der in einem Touchdown dann mündete. Also mehr kann die Defense, glaube ich, nicht abliefern.
Nee, und das hört sich an, was wir halt als Offense manchmal abgeben. Also da hoffe ich, dass halt dann unser Offensive Line die Unterstützung von Jacobs kriegt, unser Tight End Moreau kriegt, dass die da mithelfen, um den Carr die Zeit zu geben oder das Loch für Jacobs zu finden. Das ist meine Hoffnung für die Defense. Ich meine, ihr wart stark letzte Woche, ja doch?
Ja, also wir sind ja mehr oder weniger, unsere Defense ist das ganze Jahr stark, ne? Also ich würde mal sagen, ihr habt einen kleinen Vorteil, wenn ihr den Pass werfen wollt, aber unser Run-Stop funktioniert überdurchschnittlich gut und da ihr Schwächen in der Interior-O-Line habt, ist es natürlich schwierig, gerade bei den Interior-Runs irgendwie in Schwung zu kommen. Da haben wir auf jeden Fall Stärken und beim Pass bin ich halt auch einigermaßen optimistisch, denn die stärkste Pass-Defense fängt ja vorne an beim Pass-Rush und da haben wir gerade gesehen, dass Dete, Dietrich Weiss, Josh Uche und Matthew Judon allen voran da gerade richtig abfeuern fast nicht zu stoppen sind, ne? Also eure besten Spieler sind noch auf eine Tackle-Position außen. Das heißt, wenn die erstmal ein bisschen halten, geht's. Aber wenn dann über die Mitte mit Godshaw oder dann auch richtig Druck gemacht werden und die durchbrechen, dann kann da ja auch dann dementsprechend die Pocket kollabieren. Und auch wenn auf dem Papier euch ein kleines Plus gegeben wird für einen Pass, muss er erstmal zustande kommen. Und da wird, also zu 100% kann man das natürlich nicht ausschalten. Und selbst wenn aber ein Davante Adams 80 oder 100 Yards macht, dann bin ich jetzt nicht so bange, dass da vielleicht auch Turnover-worthy Plays dabei sind, weil dann der Druck zu groß war. Und einer von der Jones-Bande da irgendwas abgreifen kann. Also da sehe ich eigentlich ganz positiv in das Spiel.
Also es wird schon interessant, weil wir bei den Raiders Offense sind. Wir sind ja auf dem Blatt Papier sind wir 8. in Total Offense und Total Defense seid ihr 6. Also es wird schon ein cooles Spiel sein. Wir werden von unserer Sicht ein Spiel finden müssen wieder. Rushing, werfen, Passing, wer was macht, wie oft wir werfen. Letztes Spiel gegen die Rams war der Carr, was hat er geschmissen? 14 Mal geworfen und wir sind 29 Mal gerannt. Es wird halt, wir brauchen ein Balance-Spiel. Wir müssen es mit Jacobs erstmal schauen, wie eure Defensive Line aufhält. Und dann, wenn es nicht gehen sollte, dann gehen wir halt über den Top zum Adams.
Ich glaube, dass wir das Devante Adams-Problem nicht in den Griff bekommen, weil diese klaren WR Nummer 1 uns ganz, ganz mächtig wehtun können. Und für mich steht und fällt diese Waage einfach, ob vielleicht dann doch noch Hunter Renfrow fit wird. Weil den kannst du nicht da zwischen Will, Mike und Sam Linebacker da wirbeln lassen. Das geht einfach nicht. Von daher, das wird ein spannendes Matchup. Gehen wir auf die andere Seite, Jungs. Schauen wir uns mal die Offense der Patriots an, beziehungsweise die Defense der Raiders. Und da fällt mir natürlich ein Name ganz besonders ins Auge, nämlich Crosby mit einem PFF-Grade von 90,4. Wieder eine geile Saison, die er spielt. Sein Geld wert. Ich glaube, gegen die Rams waren es 3 oder 4 Sacks. Vier Stück an der Zahl. Ähnlich gut aufgelegt wie Judon und Uche. Er spielt, und das ist für mich ein richtiges großes Key-Match, wahrscheinlich gegen McDermott, wenn er jetzt wieder startet. Er ist ja quasi nicht der First String. Man weiß noch nicht so richtig, was mit Isaiah Wynn ist, beziehungsweise mit Jonic Kajust, der ja auch letzte Woche krankheitsbedingt gefehlt hat. Da trifft mal eben eine 90er PFF-Grade auf einen 60er PFF-Grade. Und da brauchen wir mindestens Tight End, einen Tight End, um das da irgendwie den Druck rauszunehmen. Oder wie seht ihr das?
Also ganz kurz nochmal zu, sorry, bevor wir da Defense spielen. Offense, ich habe jetzt gerade gelesen, gestern designated Waller und Renfrow from return from the reserve injury list. Also gestern sind aktiviert worden. Nur bloß zu nehmen.
Ah ja, okay. So,
Max Crosby, was soll man da sagen? Das ist eine Maschine. Ich meine, vom ersten Minute bis zur letzten Minute ist der ein On-Go. Ob da wieder Energizer Bunny, einfach go. Seine Moves, seine Geschwindigkeit, das Ganze, der Typ ist einfach Bombe hinten drin, unsere Defense. Da werde er wahrscheinlich mehr Offensive Line drauf tun müssen auf ihn, mehr blocken müssen. Und das nimmt halt dann wieder weg von der anderen Seite, wo der Jones steht. Wenn der Jones 1 auf 1 Matchup ist, so kommt er auch durch. Aber oft das war es ja der Jahr, wo der 2 auf 1 war. Aber nach dem Crosby auf der Defensive Side von uns, unser Secondary schaut halt nicht so dolle aus. Das kann ich auch offen sagen.
Da können wir ja mal die Kinder nennen, die da hinten rum, die da rumhopsen, nämlich Cornerback Hobbs. Ich habe hier noch Webb, Duron Harmon, der Free Safety noch mit dem besten PFF-Grade, 76,6. Und Merrick, ich glaube, der Safety war mal ein Second-Round-Pick vor 2 Jahren, glaube ich, ne? Kann das sein?
Vor 2 Jahren, ja. Von TCU.
Vor 2 Jahren. Genau. Perryman gefällt mir noch ganz gut. Tackle-Maschine bei euch auf Linebacker. Aber viel mehr Klasse ist da leider nicht. Tatsächlich, ihr seid auch mit die schlechteste Pass-Defense der Liga. Ich glaube, ihr seid auf Rang 28 bis 30 irgendwas.
29.
Irgendwas sowas habe ich gelesen. Also, kurz gesagt, nur Perryman, Crosby und Duron Harmon. Danach wird es sehr, sehr dunkel, grün und orange hier im PFF-Ranking.
Also, ich denke auch, der Harbs wäre ein Tick besser, wenn er gebrochene Hand nicht hätte. Weil, wie willst du mit dem Gips, wo er anhat, tackeln? Ich meine, er kann ja seine Finger nicht benutzen.
Sozusagen. Ist nicht schlimm, weil er spielt gegen Aguilar und da ist immer so ein Fumble-Tippball dabei. Also, er braucht nur einen Arm, um den Strip, um den Forst-Fumble zu forcieren, quasi. Also, den können wir schon mal ausnehmen aus dem Spiel.
Ich meine, wenn ich das anschaue, wir haben die Total Defense Ranking von 24 und euer Offense Total Rankings 23, 24. Also, das wäre ein schönes unseres Offensive, euer Defensive-Spiel und dann unsere Defense gegen eure Offense. Wenn wir nicht aufpassen, wird es ein Sloppy-Spiel von der Seite. Das ist jetzt so unsere Defense. Ja, ich habe auch mehr erhofft. Und dann habe ich einer von meinen Lieblingsspielern, der Abrams, wurde gecuttet Anfang der Saison. Er hat jetzt ein Heim in Green Bay gefunden. Ich finde ihn besser da hinten als manche, wo wir haben. Wie dem Butler zum Beispiel, da fehlt mir ein bisschen der Ehrgeiz von unserem Secondary. Es fehlt ein bisschen ja, die Aggression, wo wir letztes Jahr hatten, zum Beispiel in der Secondary, die sind ein bisschen, okay, lass den Ball fangen und dann tackeln wir ihn. Anstatt einmal die Aggression zu nehmen und hinzugehen und dann zum Hit versuchen, den Interception zu kriegen. Das ist, was mir halt fehlt an unserer Defense.
Okay, lieber Randy, dann kommen wir mal ans Eingemachte oder zum Eingemachten. Die Tipps zum Wochenende. Mein Lieber, wie geht das Spiel deiner Meinung nach aus?
Es wird ein hartes Spiel. Ein Coach gegen seinen Lehrer, Meister gegen seinen Lehrling. Es ist aber in Vegas. Also ich denke, und so, wenn man es so anschaut, die Average Points allowed, ich meine, ihr seid im 5. Platz mit 18 und wir sind am 24. mit 24. Ich tippe und habe getippt, dass die Raiders mit 27-21 gewinnen.
Alright, der Frank?
Ich sehe einen 24-13 Sieg für die Patriots.
Ui, doch so deutlich, ja? Nee, ich sage 23-20 für die Patriots und Nick Folk macht ein Game-Winning-Field-Goal mit 7 Sekunden auf der Uhr. Das ist mein Tipp.
Na, das war schon sehr detailliert. Da wollen wir mal gucken. was gibst du aus, wenn es nicht hinkommt? Klang schon sehr überzeugend hier.
Ich gebe aus am Sonntag eine Collage von Sebastian Vollmer, die es wieder zu gewinnen gibt bei uns auf dem Discord-Channel. Insofern kommt vorbei zum Live-Watching, zum Mitdiskutieren auf unserem Discord-Channel. Randy, mein Lieber, bei uns hat der Gast immer die letzten Worte. Bitteschön.
Es war nett. Es war schön, euch kennenzulernen. Danke, dass ich da sein durfte. Es sind mehr Raider-Fans in Deutschland, als man denkt. Und es ist gut, dass wir auch mal rauskommen und normale Gespräche haben, weil die Patriots sind ja nicht unsere Favoriten in der NFL. Nach so vielen Geschichten zusammen, gegeneinander und so. Also, aber danke, dass ich dabei sein durfte und mitdiskutieren durfte.
Also, liebe Raiders Nation und Patriots Nation, wir wünschen euch eine schöne Woche, ein schönes Spiel und wir sehen uns dann zum Recap. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Macht es gut. Tschüss.